Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben doch auch bestimmt diese eine Person im Freundeskreis oder in der Familie, die absolute Vorurteile gegenüber E-Mobilität, gegenüber E-Autos hat. Vielleicht sollten Sie genau dieser Person die jetzige Podcast-Episode zusenden. Sie werden gleich sehen, warum.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist ein etwas seltsamer Tag. Erstens ist mein Co-Host, der Daniel Messling, krank. Daniel, wenn du das hörst, gute Besserung an dieser Stelle. Zweitens, wir haben heute einen komplett anderen Ansatz in diesem Podcast, als wir normalerweise haben. Wir lassen einen Skeptiker, einen echten Kritiker der Elektromobilität, speziell des E-Autos, zu Wort kommen. Aber bevor wir das tun, ein kleiner Reminder. Daniel und ich bewerben uns zusammen mit Ihnen, liebes Publikum, für den Deutschen Podcastpreis. Wir würden uns sehr über Ihre Stimme freuen. Den Link zur Abstimmung finden Sie unter diesem Podcast. Und wie immer drücken Sie auch gerne auf Abonnieren, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie uns zum ersten Mal hören. An meiner Seite heute ein schon bekannter Gast in diesem Podcast. Hallo, Herr Fichtner.
Ja, hallo. Grüße Sie.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Sie sind Sprecher des Exzellenzclusters Polis. Sie sind Sprecher der Forschungsplattform Celeste und der Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm. Herr Fichtner, normalerweise sprechen wir hier in diesem Podcast mit Forschenden oder zumindest mit Experten für Batterien. Heute kommt einer unserer YouTube-Follower zu Wort, wenn auch nur schriftlich. Der heißt und steht stellvertretend für so manchen Kritiker des E-Autos. Vielen Dank dafür für diese Kommentare, die Sie schreiben, auch wenn Sie unseren Gästen manchmal hier vehement widersprechen. Ist explizit gegen E-Autos. Und jetzt fragen Sie sich da draußen wahrscheinlich, warum machen die das? Nun, erstens würde ich sagen, sind die Argumente tatsächlich ganz gut, die hier anbringt. Zweitens freuen wir uns natürlich über fast jeden Kommentar. Und drittens wollen wir Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch darin bestärken, immer kritisch nachzufragen. Wir haben ja auch nicht immer hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und manchmal widersprechen sich auch unsere Gäste. Und dann ist es mein Job oder auch der Job von Daniel, diese Widersprüche zu thematisieren. Herr Fichtner, bevor wir loslegen, gebe ich Ihnen auch noch mal kurz das Wort. Vielleicht fassen Sie auch das noch mal kurz zusammen, was wir heute hier machen und warum wir das machen.
Ja, also zunächst muss ich mal sagen, ich freue mich auf die Sendung. Und ich freue mich, dass wir auch diesen Podcast haben. Es zeigt sich immer wieder, dass es hier halt Informationsbedarf und natürlich auch die angesprochenen Kontroversen gibt. Ne? Tatsächlich glaube ich, dass wir als Wissenschaftler in den letzten 10 bis 15 Jahren vielleicht keinen besonders guten Job gemacht haben, was die Kommunikation angeht. Wir haben uns berauscht an den Fortschritten in dem Bereich, aber wir haben es vielleicht versäumt, die Menschen wirklich mitzunehmen. Wenn man dann auf verschiedenen Social-Media-Kanälen unterwegs ist, gibt es neben vielem Zuspruch auch heftige Kritik. Das ist ja das Thema auch der Sendung heute. Und viele dieser Probleme, die da angesprochen werden, sind auch richtig, zumindest gewesen, sagen wir mal vor 10 Jahren. Und das zeigt halt auch manchmal, dass der betreffende Kritiker schlicht den aktuellen Stand auf dem Gebiet nicht kennt und dass wir da auch einen gewissen Nachholbedarf haben. Da gibt es eine Bringschuld von unserer Seite, aber es gibt auch eine Hohlschuld. Denn man kann nicht einfach ins Blaue hinein irgendwas behaupten, was an der Realität vorbeigeht. Also zumindest in der Wissenschaft macht man das nicht so oder sollte es nicht tun. Manche wollen vielleicht auch gar nicht wissen, weil sie aus Gründen, die wir nicht kennen, die E-Mobilität ablehnen. Und solche Diskussionen verlaufen dann oft fruchtlos, weil der oder diejenige nicht wirklich bereit oder vielleicht auch nicht dazu in der Lage ist, Fakten zu sehen und anzuerkennen oder was Fakten bedeutet. Ja. In solchen Fällen bekommt man dann einfach vor die Füße geworfen, ja, man habe ja keine Ahnung, man sei rein politisch unterwegs. Ja. Ich frage dann in der Regel nach, was denn konkret falsch gewesen sei in meinen Aussagen, aber dann kommen oft nur irgendwelche Lachsmilies oder wüste Beschimpfungen. Das ist mir persönlich fremd. Uns hat man immer beigebracht, dass man jederzeit anderer Meinung sein darf, aber man muss es halt auch begründen können.
Dieser User, über den wir heute sprechen oder dessen Argumente wir hier nehmen, der hat es anders gemacht, der hat sehr wohl begründet, warum er gegen das E-Auto ist. Und deshalb spiele ich jetzt so ein bisschen mal den Anwalt dieses Users und fange mal mit dem Fazit an. Er schreibt ganz am Ende seines Beitrags: Das E-Auto ist über den ganzen Produktions- und Lebenszyklus inklusive der weltweiten massiven zusätzlichen CO2-Belastung bei der Stromerzeugung und Errichtung der erforderlichen Ladeinfrastruktur gesehen einfach nur ein Sondermüll. Das E-Auto ist in der Gesamtbetrachtung alles andere als umweltfreundlich. Natürlich können wir auch nicht ewig mit den Verbrennern herumfahren, aber bis den Technikern etwas Besseres einfällt als das E-Auto, um die riesige Akkus herumgebaut werden, könnten wir die Verbrenner ja noch deutlich leichter, kleiner, leistungsschwächer und abgassauberer produzieren. Da wäre noch viel drinnen, auch von der Treibstoffseite her. Und in der Zwischenzeit könnten die Techniker ihre Köpfe rauchen lassen, um etwas Revolutionäres zu entwickeln, das deutlich umweltfreundlicher ist als die aktuellen Batteriemonster-E-Autos. Feedback schon mal an der Stelle, Herr Fichtner? Was sagen Sie zu diesem Fazit?
Naja, da weiß er also deutlich mehr als ich. Er weiß, dass es noch völlig neue Verbrennungsmotoren geben kann, die alles bisherige in den Schatten stellen. Und von der Treibstoffseite her weiß ich jetzt auch nicht genau, was er meint. Ich kenne halt nur die Studien, die zu diesem Thema gemacht werden, die sogenannten Lebenszyklusanalysen. Da schaut man dann für jede Antriebsoption von der Vorkette, also von der Art und Weise, wie man die notwendigen Materialien herstellt, über die Fertigung des Fahrzeugs bis zum Verbrauch, dann bis zum Ende des Lebens, Recycling und so weiter, welche Treibhausgasemissionen zum Beispiel damit verbunden sind. Und da sieht man einfach, dass jetzt zum Beispiel ein Batteriefahrzeug mit dem aktuellen Strommix, nicht mal mit 100% erneuerbarem Strom, sondern mit dem aktuellen Strommix etwa um Faktor 4 besser liegt als der Verbrenner. Ja. Und das sind aktuelle Studien, das empfehle ich auch sehr, weil die aktuellen Studien einfach tatsächlich in etwa widerspiegeln, was Sache ist. Es gibt eine sehr hohe Dynamik in dem Feld und da wird manchmal irgendwie eine sogenannte Schweden-Studie von 2012 oder 2014 zitiert, die basiert auf Zahlen, die halt heute einfach überhaupt nicht mehr stimmen. Ja, also da muss ich sagen, das ist was, da habe ich ein bisschen ein Problem mit so einer Aussage. Erstens mal ist es sehr pauschalisierend. Und zweitens vergleicht er, ich sag mal, vielleicht Probleme, die man jetzt mit einer Technik hat, mit einer Möglichkeit, die noch gar nicht bewiesen ist. Ja, das findet man leider ziemlich häufig bei solchen Kritiken, dass man dann sagt, ja, ihr habt ja da ein Problem bei der Geschichte, was durchaus der Fall sein kann, und stellt dann gegenüber irgendeine fiktive Lösung, wie es ja auch sein könnte. Ja, das heißt, man vergleicht eigentlich Äpfel mit Birnen. Es gibt ja auch bei der aktuellen Technik gibt's ja auch Perspektiven. Wenn man Perspektiven gegeneinander stellt, bin ich d'accord. Aber wenn man die aktuelle tatsächliche Version oder die aktuelle Technik mit einer Fiktion vergleicht, da habe ich meine Schwierigkeiten damit.
Dann springen wir doch mal in einen Punkt rein, wo zumindest aus unserer Seite der Batterieforschung tatsächlich noch Fiktion herrscht, nämlich Batterie-Recycling. Er schreibt, oder sie, ich weiß gar nicht, ob das ein männlicher User ist, wie sieht die Entsorgung von Altbatterien aus? Die uns vorgegaukelte Entsorgung bzw. das Recycling von Milliarden von Batterien wird im weltweiten Maßstab niemals gelingen. Da wäre eine 20%-Quote schon ein Riesenerfolg. 80% landen im Müll, illegalen Deponien oder mittels gebrauchter E-Autos in Osteuropa oder Afrika. Als Beispiel kann hier die unterirdische Recyclingquote von Akkus bei Fahrrädern oder Scootern dienen. Das finde ich deshalb ein gutes Argument, weil tatsächlich ja das Recycling von Batterien noch ein Riesenfragezeichen ist, oder?
Naja, es kommt drauf an. Also was der User offenbar nicht weiß, ist, dass der weltgrößte Batteriemarkt im Augenblick, das sind keine Elektroauto-Batterien oder sowas, der weltgrößte Batteriemarkt im Augenblick ist die Bleibatterie, interessanterweise nach wie vor. Da haben wir eine Recyclingquote von 99%. Es gibt auch für die gegenwärtigen Batterien gibt's Recyclingmöglichkeiten, das ist überhaupt keine Frage. Die größte Anlage in Europa steht in Belgien, in Hoboken, bei der Firma Umicore. Da werden Batterien jeglicher Art, ob das jetzt vom Auto ist oder vom Fahrrad oder was auch immer, Handy, die werden angeliefert, die werden geschreddert, dann werden die geschmolzen in einem Art Hochofen. Und das geschmolzene Material enthält dann halt die ganzen Metalle, Kupfer, Eisen, Nickel, Kobalt und so weiter. Das ist dann ein Brocken und der wird dann wieder metallurgisch aufbereitet und wieder zum Recycling zugeführt. Dann gibt's noch die Schlacke, die enthält die leichten Metalle, Lithium und Aluminium. Das geht zu über 90%. Das Problem im Augenblick ist aber, dass jeder von uns, und da zähle ich mich mit dazu, die Dinger nicht zum Recycling bringt. Ja, also ich habe auch noch ein Handy oder zwei bei mir irgendwo in der Schublade liegen. Und was viele nicht wissen, in den Handy-Akkus, da ist im Pluspol immer noch 100% Kobaltoxid drin. In Auto-Akkus wird es immer weniger, das verschwindet demnächst. Das ist ein Problem und deshalb hat die EU jetzt gerade im März eine neue Direktive verabschiedet zu dem Thema, also die sogenannte Batterierichtlinie. Und die sieht recht hohe Recyclingquoten zwingend vor. Und zwar 90% bis 2025 und 95% bis 2030 aller Batterien. Also das wird gesetzt demnächst. Also die technischen Möglichkeiten, die sind da, aber vielleicht noch nicht optimal. Wir müssen dazu aber auch wissen, dass der große Schwung an Batterien gar nicht jetzt anfällt im Augenblick, weil ein Auto, was jetzt gekauft wird, da kommt die Batterie vielleicht 2035 bis 40 ins Recycling. Was man bis dorthin versucht, und das machen auch die Autohersteller jetzt sehr gerne, ist, dass man mit Robotern die Batterie praktisch öffnet. Das kann man machen, wenn man immer wieder die gleichen Formate hat. Und dann wird das Innere rausgeholt, das sind so beschichtete Folien, die werden abgestreift und diese sogenannte schwarze Masse, die Black Mass, die wird dann aufgereinigt und wieder als Batteriematerial eingesetzt. Da braucht man nicht so viel Energie, wie wenn man das Ganze aufschmelzt. Also das ist im Augenblick in der Arbeit.
Wir haben hier ja auch schon einen Podcast über Batterierecycling aufgenommen. Da hieß es, dass es weder ökonomisch noch ökologisch oder technisch darstellbar ist. Was heißt das denn? Also da nimmt man ja von außen eher wahr, dass es ein Riesenproblem ist.
Naja, da muss man einfach mal die Firmen fragen, die das machen im Augenblick. Die Firma Umicore verdient da schon seit Jahrzehnten Geld damit. Das ist immer dann natürlich gut machbar, wenn man Metalle in der Batterie hat, die auch werthaltig sind. Jetzt im Augenblick haben wir Kobalt, aber auch Nickel und so weiter, Kupfer. Das sind alles vergleichsweise teure Metalle. Und das ist deren Business Case. Ich würde sagen, das sind ja keine Firmen, die jetzt nur von der staatlichen Unterstützung leben, sondern die machen Geld damit. Mit der Wiederverwertung der in der Batterie recycelt oder mit der Batterie recycelten Metalle.
Dann springen wir mal zum nächsten Argument. Schreibt, der Strom für E-Autos kommt ja bekanntlich aus der Steckdose. Aber wie kommt er da rein? Wenn der elektrische Strom weiterhin noch fossilenergetisch gewonnen wird, ist das E-Auto nicht umweltfreundlich und erfüllt seinen Sinn nicht. Abgesehen davon, mit welchem Strom sollen wir denn E-Autos in der kalten Jahreszeit fahren?
Ja, ich meine, das zeigt auch wieder, dass ich habe so einen Eindruck, er ist sehr aufgeregt,
oder
wenn
sie?
Er das schreibt. es zeigt aber auch, dass er vielleicht sich einfach mal über ein paar Zahlen informieren möchte. Ich nenne mal ein paar. Wenn ich mit einem E-Auto draußen rumfahre, dann habe ich einen Verbrauch von 16 bis 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das entspricht etwa 1,6 bis 1,8 Liter Diesel. Ja. Davon kommt im Augenblick die Hälfte noch aus fossilen Quellen, ein bisschen weniger, sagen wir mal 40% aus fossilen Quellen. Das heißt, wir haben dann 0,7 bis 0,9 Liter Dieseläquivalent aus fossilen Quellen, die ich mit meinem E-Auto verbrauche. Was verbraucht denn ein Diesel? Ein Diesel braucht zwischen 5 und 7 Liter. Ja? Das ist ein Faktor X mehr. Und wenn man jetzt den Verbrauch tatsächlich betrachtet, wir haben ja ein bisschen höhere energetische Gestehungskosten, sondern nur den Verbrauch, da ist da schon ein Faktor 5 bis 6 mit drin, 5 bis 7, bei dem das E-Auto beim gegenwärtigen Mix günstiger ist. Man kann das noch ganz frech betreiben, selbst wenn ich das E-Auto rein mit Kohlestrom betreiben würde, wäre es immer noch deutlich CO2-ärmer im Ausstoß als ein Dieselfahrzeug. Also das muss man sich tatsächlich mal vergegenwärtigen. Und natürlich ist es Ziel, das Ganze mit 100% Erneuerbaren zu betreiben. Das ist ganz klar. Aber der Unterschied alleine schon im Verbrauch, in der benötigten Energie, der ist so riesengroß, dass es in der Gesamtbilanz ganz schwer reinschlägt und dass es, ich will nicht sagen, es ist nie, natürlich ist es nicht unerheblich, wie der Strom zusammengesetzt ist, aber das macht den geringeren Anteil in dieser Differenz aus. Der größere Anteil kommt tatsächlich aus der unterschiedlichen Effizienz der beiden Antriebsarten. Und die zweite Frage war, was machen wir im Winter? Dann machen wir das, was im Augenblick gerade passiert. Also typischerweise ist im Winter mehr Windstrom im Netz. Also man hat ja so über das Jahr gemittelt so einen Energiemix, ne, wo man dann halt einige 10% Erneuerbare im Augenblick drin hat, sagen wir mal 50%. Im Winter ist es mehr Windstrom, im Sommer ist es mehr Sonnenstrom, also Photovoltaik. Dabei, es gibt ja die Kritik auch, oder zu Recht weist man darauf hin, dass diese Erzeugungsarten nicht konstant zur Verfügung stehen, sondern immer wieder schwanken. Das Elektroauto ist eine der Möglichkeiten, diese Spitzen zu glätten. Weil wir können eben da auch bei gerade mittags, wenn am meisten Fotostrom eingespeist wird, bietet sich natürlich an, die Karre zu laden. Natürlich. Ja, und man hat in USA jetzt auch schon, bewirbt man Elektroautos als Energieversorger des Hauses. Man stellt es praktisch vollgeladen in die Garage und kann mehrere Tage lang das Haus mit Energie versorgen. Das geht ja auch. Das heißt, die Elektroautos nehmen nicht nur die Rolle wahr, die Energie zu benötigen, sondern sie puffern auch. Und im Augenblick ist es sogar schon so, dass die Gesamtmenge der in Deutschland laufenden E-Autos eine Pufferkapazität hat, die etwa so groß ist wie die aller Speicherkraftwerke zusammen in Deutschland. Also insofern verstehe ich jetzt nicht, wo ihr das Problem seht, ehrlich gesagt.
So ein populärer Mythos ist ja auch, dass wenn ich jetzt ein Verbrennerauto fahre, dass man dann sagt, es kann nicht gut sein für die Umwelt, wenn ich mir jetzt ein neues E-Auto kaufe, fahre ich doch diesen Verbrenner erstmal komplett zu Ende, bis er wirklich kaputt ist. Das kann ja nicht schlecht sein für die Umwelt. Was sagen Sie denn denjenigen?
Also typischerweise ist es ein Argument, was mit Sicherheit gilt für sowas wie eine Kühltruhe oder sowas oder Kühlschrank, den man noch weiter betreibt, obwohl er schon alt ist. Beim Verbrenner ist es ein bisschen anders, weil der ja, ich sag mal, der hat so eine energetische Abschreibungskurve von seinem Gestehungsaufwand, der da drin steckt. Aber darüber liegt ja dann das CO2, was durch den täglichen Verbrauch noch mit hinzukommt. Das heißt, der Verbrenner erzeugt eine stetige Last an CO2. Das sind über seine Lebensdauer etwa 17 Tonnen Kraftstoff, die er im Mittel irgendwie verbrennt. Das klingt ein bisschen absurd, aber wenn Sie es sich angucken, ist es tatsächlich so, es lohnt sich in jedem Fall energetisch und CO2-technisch sofort aus dem Verbrenner auszusteigen und auf ein E-Auto umzusteigen, weil das, was da gemeint wird, das ist zwar richtig, wenn man nur diese energetische Abschreibungskurve sich ansieht, aber durch den stetigen Kraftstoffverbrauch wird es mehr als überkompensiert und das E-Auto übernimmt es sofort als bessere Lösung.
Wir gehen jetzt mal weiter und beschreibt hier auch das Problem mit Batterieproduktion. Die Batterieerzeugung in China und in Deutschland rumfahrende E-Autos haben ja noch leider größtenteils chinesische Batterien. Die Batterieerzeugung in China mit dreckigen Braunkohlekraftwerken ist im Moment eh nicht umweltfreundlich, daher abzulehnen.
Ja, das finden wir auch. Wir befürworten deshalb sehr stark die europäische Batterieproduktion. Das ist vielleicht nicht so ganz bekannt, aber in Europa wird derzeit mehr in neue Batteriestandorte oder zur Produktion investiert als in China. Und das schon seit einigen Jahren. Alleine in Deutschland sind 9 Gigafactories geplant oder bereits im Bau. Und eigentlich alle neuen, die mir persönlich bekannt sind, werden mit grünem Strom arbeiten. Ja, die erste Fabrik, die jetzt schon in Betrieb ist, ist Northvolt in Skellefte in Schweden. Die haben natürlich viel Wasserkraft und sowas. Aber die anderen, die werden da gleichziehen, weil man natürlich das auch als Verkaufsargument hat. Auch die EU legt sehr stark Wert in ihren Richtlinien, dass die Herstellung der Batterie möglichst CO2-arm geschieht. Und es zeigt sich dabei interessanterweise auch, dass die Verfügbarkeit von Grünstrom zu einem immer stärkeren Standortfaktor wird, wo dann eine Firma entscheidet, habe ich da Grünstrom oder habe ich da Erneuerbare zugänglich gut und kann die besser einsetzen als durch das sogenannte Greenwashing, sondern sind die tatsächlich vor Ort verfügbar, kann ich mich da ansiedeln und das wird immer mehr zu einem Standortfaktor, auch in Deutschland. Ja, und auch gleich welcher Technologie, egal ob das jetzt Batterien sind oder nicht. Nur ein Beispiel noch, ich kenne die Zahlen jetzt nur, die von Tesla genannt werden zum Beispiel. Also wir haben vor 3-4 Jahren noch überall lesen können, in der Studie des Fraunhofer Instituts zum Beispiel, dass der energetische Rucksack von der Batterieherstellung erfordert, dass jetzt damals auf 2018 bezogen das Auto erstmal 20.000 bis 30.000 Kilometer fahren muss, je nach Größe, bis es den Rucksack wieder abgearbeitet hat im Vergleich zum Verbrenner. Beim neuen Model S hat Tesla jetzt gesagt, ich kann das nicht nachprüfen, aber ich vermute mal, dass da irgendwie was dran ist, ist der Rucksack angeblich nur noch 8.000 Kilometer oder 8.500 Kilometer lang. Ja, also nur so lange muss man fahren, bis dieser notwendige Erzeugungsaufwand abgearbeitet ist.
Dann springen wir mal gleich zum nächsten Thema. Der User sieht auch ein Problem mit dem Batteriegewicht. Er schreibt, das Gewicht von E-Autos mit mittlerweile ca. 500 bis 600 Kilo Batterien ist ein Nachteil, der oft unterschlagen wird. Da muss den Technikern schon noch was Besseres einfallen als das E-Auto, das hunderte Kilos Batterien mit sich rumschleppt. Enormer Stromverbrauch, der immer leistungsstärker und schwerere, größere Batterien und damit umweltschädlich werdende E-Autos mit sich bringt.
Es ist, glaube ich, schon so, dass die ein oder andere Batterie um die 500 Kilogramm wiegt. Aber ich rate dazu, sich mal diese Gesamtkonstruktion des Fahrzeugs anzuschauen. Da ist ja dann praktisch schon sonst ansonsten nichts mehr drauf. Mittlerweile so ein Model 3, das wiegt etwa so viel wie ein Audi A4. Also das sind ähnliche Größen und man hat ein ähnliches Gewicht. Die einzigen Fahrzeuge, die noch mal deutlich schwerer sind, das sind meines Wissens die Plug-ins, die Hybride und die Wasserstofffahrzeuge. So ein Brennstoffzellenfahrzeug ist noch mal 200-300 Kilometer schwerer. Die anderen könnten vielleicht leichter sein, wäre schön, aber sind im Augenblick etwa gleich auf. Das ist eine Sache, die sich aber noch entwickelt, weil die Batterien leistungsfähiger werden und die Materialien werden stärker von ihrer Speicherkapazität. Und es gibt immer weniger Verpackungsmaterial in der Batterie. Das heißt, die wird effizienter gestaltet und die Batterien sind gerade dabei, auch leichter zu werden.
Wie viel Spiel ist da noch drin ungefähr vom Gewicht her?
Ich habe mal ausgerechnet, wenn ich jetzt eine Batterie hernehme mit 400 Kilometer Reichweite und setze da die ganzen Verbesserungen drauf, die jetzt vom neuen Batteriedesign, der sogenannten Cell-to-Pack-Technologie oder der Cell-to-Chassis-Technologie oder der Verbesserungen im Anodenbereich und der Verbesserungen im Kathodenbereich. Das sind alles Sachen, das ist kein Mumpitz oder wilde Fantasien, sondern die sind in der Vorserie. Das heißt, die kommen sowieso. Wenn ich die ganzen Verbesserungen mal aufeinander stelle, dann komme ich auf eine Reichweite von über 1000 Kilometern. Ja. Und das scheint auch realistisch zu sein. Wie immer ist da unser amerikanischer Freund ein bisschen schneller. Die haben ja letzte Woche, glaube ich, ein Model S vorgestellt mit 1200 Kilometer Reichweite. Ja, das ist doppelt so viel, wie jetzt ein Wasserstofffahrzeug zum Beispiel bringt. Ja, und das bei einem vergleichbaren Gewicht. Ja, also das. Ja. Natürlich sind die Dinger schwer und haben Materialverbrauch. Das ist richtig. Das Einzige, was uns da natürlich hilft, ist, da kommen wir wieder zurück zum Recycling, dass das Material ja nicht wirklich verbraucht wird, sondern dass das am Ende des Lebens dann zurückkommt und in ein neues Auto geht. Das geht halt bei allem anderen, wo ich tatsächlich einen Brennstoff habe, der verpufft, sage ich mal, geht es nicht. Der ist weg.
Kommen wir zum nächsten Aspekt von das basiert auf diesem schweren Gewicht der E-Autos. Er schreibt, oder sie, wie gesagt, es gibt wesentlich mehr Reifenabrieb durch das schwerere Gewicht, durch die PS-starken E-Autos, ein höheres Drehmomentum. Womöglich reden wir auch von mehr Feinstaub durch die schweren Autos. Und das ist tatsächlich ein Aspekt, der hatte ich bisher gar nicht drauf und vermute, dass da vielleicht was dran sein könnte. Wenn das Drehmomentum in dem Moment, wo man anfährt mit einem E-Auto, höher ist, dann könnte das sogar sein.
Das kann schon sein, dass da was dran ist. Jetzt war das aber, glaube ich, eine Studie von Fraunhofer oder so aus dem Jahre 2014 oder 2015. Damals waren die Autos auch noch viel schwerer. Ja. Wenn es so ist, ich habe ja vorhin gerade gesagt, also so ein Model 3, das ist etwa so schwer wie ein A4 oder sowas oder ein ähnliches Fahrzeug. Also dieses Argument, dass es schwerer sei, das sehe ich jetzt zumindest heutzutage nicht mehr. Ja. Ich sehe das Argument, dass der Antrieb stärker sein mag. Wobei, ich würde mal sagen, das hängt sehr, sehr stark vom Fahrer ab. Nicht jeder startet immer mit quietschenden Reifen. Was man aber hier vielleicht auch noch in die Rechnung mit reinbringen sollte und nicht vergessen sollte, wir haben keinen Verbrennungsmotor. Ja, beim normalen Motor habe ich Feinstaubausstoß. Der ist jetzt vielleicht jetzt nicht der überwiegende Teil. Kann sein, dass die Reifen da tatsächlich mehr verursachen. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Reifen selber bei beiden Varianten irgendwo einen ähnlichen Abrieb verursachen, zumindest heutzutage, immer wieder heutzutage, wäre dann der Hauptunterschied darin zu finden, dass es auf der einen Seite halt einen Verbrenner mit Partikelausstoß gibt und auf der anderen Seite halt ein Elektroauto ohne Elektromotor, ohne Emission. Das sind jetzt so Milchmädchenrechnungen oder Überlegungen von mir. Ich kenne da jetzt keine aktuelle Studie dazu. Da müssten wir mal schauen, ob es da tatsächlich was gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass zumindest mittlerweile das E-Auto immer noch besser abschneidet. Ansonsten müssten wir mal mit den Autoherstellern reden, wie sie denn die Beschleunigung partikelärmer gestalten können.
Oder wir machen es einfach mal so, wir fragen unsere Follower, wir fragen unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie wissen irgendetwas zum Thema Feinstaub durch E-Autos, vielleicht durch ein höheres Drehmomentum und Abrieb, dann schreiben Sie uns das doch bitte in die Kommentare oder melden sich bei patrick.rosen@kit.edu oder bei daniel.messling@kit.edu. Herr Fichtner, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Der User sieht auch ein Problem der Batteriesicherheit. Die Feuerwehr muss sich auf heftige Probleme beim E-Auto-Crash oder und Brand einstellen. Aufräumarbeiten und Entsorgung der Batterie sind ohnehin dann schwierig.
Ja, da empfehle ich mal einen Blick in einschlägige Feuerwehrzeitschriften. Ja. Da kann man tatsächlich mal die Meinung der Feuerwehr dazu lesen, wie sie das Ganze einschätzen, zum Beispiel die Münchner Feuerwehr und so weiter. Was ich ganz interessant fand, war ein Artikel neulich, der sich mit der Situation in der Schweiz befasst hat, wo es ja viele Tunnels gibt. Und die Schweizer, die müssen natürlich immer gucken, dass ihre Tunnels, da bleiben ja Autos stehen, dann brennt's und so, dass die Tunnels dabei nicht kaputt gehen oder zusammenbrechen. Und deshalb hat man, ich glaube, es war ein Tesla da reingestellt, hat ihn irgendwie gezündet und hat es dann verglichen mit dem, also es war ein Modellbrand, sagt man da, hat es dann verglichen mit einem Brand von einem Diesel halt, der drin stand. Und am Ende war, in beiden Fällen war halt eine starke Rauchentwicklung und Hitzeentwicklung da. Die Feuerwehr, beziehungsweise die EMPA, das ist die Eidgenössische Material- und Prüfanstalt, die das Ganze gemacht hat, die kam also zu dem Schluss, dass die Brandlast entscheidend sei in dem Fall. Das heißt, die Menge an brennbarem Material, die würde dann halt zu einem stärkeren oder schwächeren Event führen. Und die sagen halt, die Brandlast ist in beiden Fällen etwa ähnlich. Und das liegt natürlich daran, dass im einen Fall hat man die Batterie, da ist ein bisschen Kohlenstoff drin und dann dieser Elektrolyt, der halt, sagen wir, brennbar ist, ähnlich wie Benzin. Das ist aber nicht allzu viel. Im anderen Fall hat man vielleicht 50 Liter Diesel. Und nicht mal das sei entscheidend, sondern laut EMPA ist vor allem der hohe Kunststoffanteil in den modernen Fahrzeugen dafür verantwortlich, dass es so einen starken Brand gibt. Aber in keinem Fall, sagen sie, war der Tunnel gefährdet, weder beim Diesel noch beim E-Auto. Dann ist die Frage, was macht man denn, wenn das draußen passiert? Und da gab es am Anfang eigentlich immer nur so die Variante, ja, wir müssen halt das Auto warten, bis es ausgebrannt ist, machen kann man eh nichts. Und muss dann einen Kran das Ding packen und irgendwie einen Wassercontainer tauchen, damit es abreagiert. So wird es an manchen Stellen auch noch gemacht. Es ist aber wohl so, dass es mittlerweile deutlich schlauere Methoden gibt, um so einen Brand zu löschen. Unter anderem verwenden, ich glaube auch gerade die Münchner, so eine Branddecke, die man ja auch als Personenbrandschutzdecke kennt. Aber das ist eine spezielle, die hat so ein Kohlenstoffgewebe und die erstickt dann das Ganze und man kann das Ding dann handeln. In jedem Fall sollte uns aber bewusst sein, dass diese Angst vor E-Auto-Bränden jetzt auch nicht unbedingt auf nachvollziehbaren Risiken beruht. Es kommt zwar jedes E-Auto, was mal brennt, in die Zeitung, aber es sind ja oft irgendwie Brände, die entstehen irgendwo durch einen Kurzschluss im Kabelbaum oder sonst irgendwas. Das hat mit der Batterie nicht unbedingt was zu tun. Genauso wie es beim Verbrenner irgendwo in der Elektrik einen Kurzschluss gibt, was nichts mit dem Motor zu tun hat. Trotzdem fackeln die Dinger ab. Bei E-Autos ist es angeblich so, wenn man die Versichererzahlen sich mal anschaut, dass die Faktor 10 bis 20 mal seltener brennen als Verbrenner. Und das mag auch damit zusammenhängen, dass ein Verbrenner etwa 1016 oder 1800 bewegte Teile hat und ein E-Auto halt nur 30 oder 40. Ja, das heißt, da ist halt das Risiko, dass was heiß läuft, dass irgendwas nicht so rund läuft, ist halt größer. Und es ist halt im Ganzen viel, viel komplexer als das E-Auto. Und deshalb ist da das Risiko wohl auch höher.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wir müssen jetzt aus Zeitgründen einfach weiterspringen im nächsten Argument. Aber das empfinde ich genauso, dass diese Sicherheit von E-Autos und Batterien tatsächlich immer wieder nach oben kommt und bei ganz, ganz vielen Kommentaren einfach noch mal Erwähnung findet. Nächstes Problem, und zwar die Batteriematerialien selber. Wie sieht die weltweite Ausbeutung der Erde für die seltenen Erden für die Batterien aus?
Ja, auch hier nehme ich so eine gewisse Aufgeregtheit wahr.
Es kann auch sein, dass ich das nur aufgeregt vorlese.
Vielleicht, ja. Also Punkt 1, das hört man ja auch immer wieder. Und da kann man auch so ein bisschen einordnen, wie der Background ist. Es gibt keine seltenen Erden in Batterien. Es gibt keine seltenen Erden in Batterien. Zumindest nicht in Autobatterien oder Lithium-Ionen-Batterien. Da gibt es keine seltenen Erden. Seltene Erden gibt es in der Nickel-Metall-Hydrid-Batterie. Das sind diese kleinen Dinger, die man irgendwie in Camcorders manchmal hat oder im Rasierapparat. Nickel-Metall-Hydrid, und es gibt sie in Magneten und in ein paar anderen Anwendungen, aber nicht in Lithium-Ionen-Batterien. Das ist ein Märchen. Ansonsten muss man sagen, dass im Augenblick vieles im Umbruch ist, im Materialbereich. Es gibt zwei Hauptkritikpunkte bei Batterien, was die Materialien angeht, Kobalt und Lithium. Kobalt, weil es in neuerer Zeit mit Kinderarbeit im Kongo und sowas in Verbindung gebracht wurde. Das hat sich sehr stark geändert, muss man sagen. Und zwar deshalb, weil den Batteriefertigern schon in den 1990er Jahren klar war, dass Kobalt in großen Batterien keine gute Idee ist. Es ist giftig, es ist sehr teuer, ja, und bringt auch in großen Batterien ein paar Sicherheitsprobleme mit sich. Deshalb hat man versucht, es immer weiter zu senken, und das ist auch gelungen. Anfang der 2000er waren dann noch 30%, das Kobalt ist im Pluspol, dann 20, dann 10. In den aktuellen Teslas sind noch 2,8% Kobalt drin, und es fahren jetzt auch die ersten Fahrzeugflotten schon rum, die haben 0% Kobalt. Die beruhen nämlich auf Eisenphosphat, was ein sehr, sehr häufiges Mineral ist, was ungiftig, billig, langlebig ist. Ja. Kann man auf einen anderen Podcast verweisen, wo das mal erklärt wurde. Dann gibt's noch das Lithium. Das Lithium ist, ja genau, Kobalt ist eigentlich vor allem in diesen Dingern drin, Handys und Notebooks. Da ist es immer noch zu 100% im Pluspol. Das macht man deshalb, weil mit Kobalt sich sehr kompakte Batterien bauen lassen. Und das ist halt bei Handys und Notebooks unbedingt erforderlich. Bei Autos hat man mehr Platz. Bei Lithium ist vor allem der Wasserverbrauch angekreidet worden, weil ein nicht geringer Teil des Lithiums von diesem Atacama-See stammt, eine sehr trockene Region. Jetzt ist es aber so, wenn man sich dann mal tatsächlich auch mal wieder die Mühe macht, sich Zahlen anzuschauen. Es gibt vom chilenischen Minenministerium Wasserrechte, die dort vergeben werden. Und von denen wird ein Teil tatsächlich verbraucht. Der wird gemonitort, ein Teil ist halt nur Kontingent. Es gibt 5 Verbraucher dort. Es gibt 2 Firmen, die machen Lithium. Das ist Firma SQM und Albemarle. Dann gibt es zwei Firmen, die machen Kupfer im Nachbartal. Firma BHP Billiton und Saldivar. Und dann gibt es noch die Hotels, das sind auch Verbraucher, die irgendwie rundherum angesiedelt sind. Und wenn man sich mal anschaut, wie hoch der Süßwasserverbrauch der gesamten Lithiumproduktion ist, dann ist der in etwa ziemlich genauso hoch wie die der Hotels dort. Ja, die Kupferproduktion in der Seeregion, die ist um Faktor 8-mal höher. Das heißt, das Lithium macht einen gewissen Beitrag, den kann man auch nicht wegdiskutieren, glaube ich. Aber zu sagen, dass es das Lithium ist, die Ursache ist, dass da die Gegend austrocknet, das ist einfach falsch. Weil die Grundwasserspiegel, das sieht man da auch, die Grundwasserspiegel dort, die sinken tatsächlich. Aber schon seit den 1960er Jahren. Seit die Kupferproduktion dort angesiedelt ist. Und das muss man halt auch mal sagen, ja.
Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass sowohl Kobalt als auch Lithium immer dem E-Auto angekreidet werden, aber die User, die sowas dann schreiben, die würden dann, glaube ich, nicht ihr Handy weglegen. Insofern ist es interessant, dass das immer sozusagen diesem E-Auto zugeschoben wird und nicht anderen batteriebetriebenen Geräten und Anwendungen.
Tatsächlich ist es so, dass derzeit von dem abgebauten Kobalt gehen etwa 8-9% in E-Auto-Batterien. Und etwa 35-36% in Handy- und Notebook-Akkus.
Nächstes Problem, was der User hier vorbringt, er schreibt, die Herstellung einer weltweiten neuen E-Ladeinfrastruktur ist eine riesen CO2-Belastung. Finde ich im Übrigen ein tolles Argument, über das wir vielleicht ein bisschen zu wenig gesprochen haben. Die für die Stromerzeugung für E-Autos erforderlichen neuen Kraftwerke, Umspannwerke, Hochspannungsleitungen und Ladestationen sind nicht umweltfreundlich. Das finde ich deshalb ein tolles Argument. Wir haben neulich einen Podcast jetzt mit über E-Fuels aufgenommen. Das würde da tatsächlich wegfallen. Aber vielleicht reden wir ganz kurz tatsächlich mal über die CO2-Emissionen, die anfallen, wenn wir die ganze Infrastruktur für E-Autos erstmal bauen müssen.
Natürlich ist das ein Zusatzaufwand. Das ist, glaube ich, überhaupt keine Frage. Die Frage ist, also wenn ich mir jetzt so eine Stadt anschaue und schaue mir mal an, wie viele Kupferkabel da verlegt sind und wie viele davon für die Ladesäulen erforderlich wären, die vielleicht alle 2 Kilometer mal irgendwo stehen, da habe ich persönlich den Eindruck, dass das der geringere Teil ist. Ja, ich mag mich täuschen, aber ich glaube, dass es da einen viel größeren Aufwand gibt außenrum. Ja, wie auch immer. Ja, was glaube ich der wichtige Punkt ist hier auch. Es ist tatsächlich eine Investition, die sich dann über 10, 20 Jahre hinstreckt. Und dann steht das Zeug. Ja, und also mir geht es immer so, wenn ich sowas lese, dann stelle ich erstmal fest, der hat recht. Ja, der hat recht. Und was mir dann aber automatisch auch durch den Kopf geht, ist, was wäre denn die Alternative? Ja, die einzige Alternative, die jetzt umweltfreundlich wäre, in diesem Sinne wäre, ab morgen den Autoverkehr zu verbieten. Ja, und komplett einzustellen. Weil ja auch die gegenwärtige Lösung, die hat zwar keine Infrastruktur oder nur einen geringen Anteil an neuen Tankstellen oder sowas, die gerade im Bau sind. Das sind eher weniger. Aber sie hat halt einen riesigen Kraftstoffverbrauch. Das heißt, die jetzige Lösung emittiert auch wie blöd. Das ist, man muss sich das mal vorstellen. Wir verbrennen täglich einen Güterzug voll Öl, der von der Südspitze Siziliens bis ans Nordkap reicht. 110 Millionen Barrel pro Tag. Das sind riesige Mengen. Und das steht der Einführung so einer anderen Lösung halt auch entgegen. Und ich bin jetzt kein Energiesystemtheoretiker, aber ich glaub, wenn man sowas mal auf die Waage legt, dann muss man sich auch überlegen, was ist denn der Status quo, den man andernfalls weiter betreiben würde und was da sozusagen auf der anderen Seite dieser Waagschale liegt. Ja. Im einen Fall ist es eine Investition, im anderen Fall ist es halt ein Dauerzustand.
Super, vielen, vielen Dank für diese Ausführung, Herr Fichtner. Eine letzte Frage. Ich würde gerne nochmal das Fazit von Ihnen kommentieren lassen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass den Technikern, die er hier zitiert, dann noch etwas Revolutionäreres als das E-Auto sozusagen einfällt und dass es vielleicht in ein paar Jahren sogar etwas noch Besseres gibt als die E-Auto-Technik? Also das ist vielleicht jetzt der beste Stand, den die Techniker hervorbringen, aber wie wahrscheinlich ist es, dass das in ein paar Jahren wieder veraltet ist und wir das eigentlich tatsächlich doch wieder in die Tonne schmeißen und was anderes bauen und kaufen?
Also ich bin ja Wissenschaftler und ich schließe nie irgendetwas aus. Wenn einer irgendeine Lösung hat, super, ja. Nur ich sag mal, der Elektroantrieb ist ein harter Sparringspartner. Wir haben hier den direkt elektrischen Antrieb, der per se 90% Wirkungsgrad hat, nur ein paar Verluste in der Batterie hat, sodass am Ende vielleicht 70% rauskommen. Wir haben dagegen einen Wasserstoffantrieb, wo am Ende von der eingespeisten Windenergie noch vielleicht 20% am Rad ankommen, wenn man es richtig rechnet, weil es so viele Stufen gibt in dieser Kette, die alle Verluste erzeugen. Und dann gibt's noch das E-Fuel, was es ja in brauchbarer Menge überhaupt nicht gibt und wo die Option, dass man jetzt, sagen wir, morgen unsere Bestandsflotte damit betreiben könnte, wenn die Politik nur wolle. Das ist ja völliger Mumpitz, weil es gibt keine E-Fuels, weder bei uns noch anderswo. Es gibt schon ein paar, aber halt nur in geringer Menge. Und wir bräuchten halt die achtfache Energiemenge, um die gleiche Strecke zu fahren. Wenn ich das Ganze über E-Fuel, eine aufwendige Erzeugungskette und eine ineffiziente Verbrennung im Verbrennungsmotor darstelle. Vielleicht gibt es noch irgendwas anderes. Ich weiß es nicht, wie alt der User oder die Userin ist. Beschäftigen Sie sich damit. Schauen Sie vielleicht, kriegen Sie noch irgendwas raus. Melden Sie sich bei uns. Wir sind auf jeden Fall offen. Wir sind offen für gute Vorschläge, wenn sie realisierbar sind.
So ist es. Also nochmal vielen, vielen Dank. Das ist wirklich ganz toll, dass Sie sich so intensiv damit beschäftigen, auch wenn Sie zu einem anderen Schluss kommen als wir. Das war's für heute. Vielen lieben Dank, Herr Fichtner. Letzte Frage an Sie. Haben Sie denn schon für unseren Podcast als Bewerbung für den Deutschen Podcastpreis gestimmt? Noch nicht gemacht?
Asche auf mein Haupt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie jetzt auch tun. Unter dem Podcast ist ein Link. Da können Sie dann für uns stimmen. Wenn Sie Themenvorschläge haben, wie immer an daniel.messling@kit.edu. Diesmal nicht an mich. Ich habe ja über die Moderation hier schon mein Arbeitspensum erledigt. Schreiben Sie uns über Twitter @helmholzulm oder clusterpolis. Vielen lieben Dank. Bis bald. Alles Gute.
Okay. Schönen Tag.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELESTE, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg.